Deutschlandfunk zur Diskussion.
Herzlich willkommen zur Diskussion im Deutschlandfunk, am Mikrofon Bettina Klein. Wir wollen 2,5 Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen in diese beiden Bundesländer schauen. Es gab inzwischen eine Reihe von Wortmeldungen, die auch bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten. Es ging um die Ukraine-Unterstützung, es ging um die Stationierung von US-Waffen in Deutschland und es ging am Ende auch um die Frage nach möglichen Koalitionsoptionen. Hören wir zwei Stimmen, Sarah Wagenknecht und der thüringische Spitzenkandidat Georg Mayer von der SPD, bei uns gerade erst im Programm.
Ja, die Ostwahlen sind auch eine Abstimmung über Krieg und Frieden und eine Abstimmung über die Außenpolitik der Bundesregierung und auch der Union. Deswegen setzen wir dieses Thema.
Es ist wichtig, dass wir auf Bundesebene immer auch ein bisschen mehr Empathie zeigen für das, was in Ostdeutschland Sache ist, was die Menschen denken. Sie wollen mitgenommen werden, sie wollen überzeugt werden. Sie wollen verstehen, warum das jetzt notwendig ist, dass es um unseren Schutz geht, um uns.
Also Empathie für die Ostdeutschen fordert der thüringische Spitzenkandidat der SPD, Georg Mayer. Und davor hörten wir Sarah Wagenknecht vom gleichnamigen Bündnis, die diese Landtagswahlen in gewisser Weise auch zu einer Abstimmung über die Außenpolitik machen möchte, obwohl die in der Landespolitik ja eigentlich nicht viel zu suchen hat. Was prägt die Stimmung derzeit in diesen beiden Bundesländern? Wie viel ist möglicherweise dort typisch ostdeutsch? Inwieweit wird das Wahlverhalten auch von unserer deutschen Geschichte mit beeinflusst? Und ich freue mich, dass wir darüber heute mit diesen Gästen diskutieren können. Grit Friedrich ist bei uns. Sie ist ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, stammt aus Thüringen und engagiert sich heute beim Zukunftsforum Dresden. Mit dem Theologen und Philosophen Joachim Klose, lange Zeit in der Bildungsarbeit in Sachsen tätig, heute Landesbeauftragter Berlin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir diskutieren mit dem Politikwissenschaftler Professor Klaus Schröder, Leiter des Forschungsverbunds SED-Staat an der FU Berlin und mit der Unternehmerin und Marketing-Expertin Silvia Pfefferkorn vom Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich würde gerne, bevor wir mit der Diskussion jetzt beginnen, zunächst nochmal nach Erfurt schalten zu unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhardt, der dort in den vergangenen Tagen und Wochen den Wahlkampf intensiv beobachtet hat. Aus Ihrer Beobachtung, was prägt die Stimmung dort im Augenblick besonders?
Also man hört ganz, ganz oft diesen Satz, es muss sich was ändern. Das ist gar nicht immer konkret, das ist manchmal auch sehr diffus. Es gibt eine enorme Unzufriedenheit mit der Ampel in Berlin, aber auch mit der Landesregierung. Das ist ja eine Minderheitsregierung in Erfurt und die versprochene Neuwahl haben ja CDU und Linke verschleppt. Das heißt, sie hat nicht stattgefunden und die Bürger hätten die schon gern gehabt. Es gibt einen neuen Player, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Um die 20% wird sie vermutlich aus dem Stand holen bei der Landtagswahl. Die AfD steht in Umfragen bei 30%. Also es gibt einen enormen Wunsch nach politischem Wechsel. Aber viele Wähler sind auch noch unentschlossen.
Was ergeben sich daraus jetzt für Thüringen für Regierungsoptionen?
Zurzeit keine schlüssigen, muss man sagen. Also AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht zusammen haben etwa die Hälfte der Stimmen. Mit der AfD will keiner koalieren. FDP und Grüne kommen wahrscheinlich gar nicht in den Landtag. Die SPD steht sehr wackelig bei 6% nach der neuesten Umfrage. Also in letzter Zeit ist immer wieder im Gespräch gewesen ein Bündnis aus CDU oder eine Koalition aus CDU, Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD. Nach neuesten Umfragen wird es dafür möglicherweise auch nicht mehr reichen für eine Mehrheit. Und wir haben es jetzt auch schon in den letzten Tagen mehrfach gehört, Sarah Wagenknecht stellt auch Forderungen an mögliche Koalitionspartner in den Ländern in Fragen der Ukraine-Unterstützung und der Rüstung, die nichts mit der Landespolitik zu tun haben. Daran würden sie auch eine mögliche Koalition scheitern lassen, sagt die hiesige Spitzenkandidatin. Also wir sehen keine Mehrheit der drei Parteien. Das hieße, man wäre möglicherweise in der Minderheitsregierung wieder auf die Linken angewiesen, denn mit denen darf und will ja die CDU nicht koalieren. Das heißt, die Wähler wollen einen klaren Wechsel, aber sind sich nicht einig, wohin.
Die Frage von Krieg und Frieden hat zuletzt ja ganz besonders im Vordergrund gestanden. Was sind hier die Probleme für die Parteien, ich sag mal, der Mitte wie SPD und CDU?
Das Problem ist, dass sehr, sehr vielen Menschen, glaube ich, das Schicksal der Ukrainer relativ egal ist. Die sagen, wenn die Waffen schweigen, dann ist Frieden. Das weitere Schicksal der Ukraine unter einer russischen Dominanz ist sehr vielen Menschen gleichgültig. Das zieht sich durch alle Anhänger aller Parteien, würde ich sagen, bis auf die Grünen. AfD und Bündnis Wagenknecht würden ja sofort die Unterstützung für die Ukraine einstellen. Aber auch Bei Anhängern von CDU und SPD sehen viele die Unterstützung kritisch. Ich stand gestern an einem SPD-Stand, da sagte eine Frau, na in der Ukraine, das seien doch alles Russen, die dort leben würden. Es gäbe ja gar keine Ukraine. Also die Erzählung der großen Völkergemeinschaft Sowjetunion und auch der Anti-Amerikanismus der DDR, die wirken auch nach 35 Jahren noch nach. Auch der Friedensbegriff der DDR wird immer wieder rausgeholt. Der meinte ja eher eine Friedhofsruhe und die Opposition in der DDR mit diesem Frieden schaffen ohne Waffen, was man ja jetzt auch wiederum bei BSW und AfD sieht. Die meinten ja eher auch einen gesellschaftlichen Frieden, auch Freiheit. Der Begriff Westbindung ist hier im Osten immer noch kein gängiger Begriff geworden, der irgendetwas bedeutet. Und gerade Parteien wie CDU und SPD müssen sich jetzt quasi entscheiden, ob sie entweder die Erwartungen ihrer Wähler oder ihre Werte und damit die Ukraine verraten. Aber natürlich geht es auf Landesebene eher um rhetorische Bekenntnisse zur Außenpolitik, die man nicht gestalten kann. Deshalb formuliert man am Wahlstand dann auch eher vorsichtig, um die eigenen Werte nicht zu verraten und die Leute nicht zu verprellen.
Dankeschön an den Thüringer Henry Bernhard in Erfurt, an unseren Landeskorrespondenten zunächst für diese Schilderungen. Beginnen wir mit dem letzten Punkt, weil darüber jetzt so viel gesprochen wurde. Gerade in Westdeutschland versuchen viele sich ein Bild zu machen, weshalb diese Fragen bei vielen in den ostdeutschen Ländern noch einmal etwas anders diskutiert und wahrgenommen werden, um es vielleicht mal ganz diplomatisch auszudrücken. Grit Friedrich, Sie kommen ursprünglich aus Thüringen, Sie engagieren sich jetzt aber im Zukunftsforum Dresden. Vielleicht sagen Sie uns kurz erst einmal, was es damit auf sich hat.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dazu sprechen darf hier im Deutschlandfunk. Das ist eine sehr große Chance für uns. Wir sind ganz normale Bürger aus ganz Deutschland, die sich eigentlich durch die Vernetzung bei der Hilfe für die Ukraine gefunden haben. Und wir haben gemerkt, dass mit der Demokratie in Deutschland eben doch auch einiges im Argen liegt und wir gerne die Demokratie in Deutschland fördern und befördern würden.
Sie haben in diesem Rahmen sich auch Gedanken gemacht über das, was im Westen gern das besondere Verhältnis der Ostdeutschen zu Russland genannt wird. Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie hier aus Ihrer Sicht nennen würden?
Also ich kann nur einen speziellen Punkt rausgreifen. Das ist wirklich ein Potpourri an Dingen, die im Osten einfach nochmal ganz anders laufen als in Westdeutschland. Ein wichtiger Punkt erscheint uns aber zu sein, dass die Transformationen, die der Osten erlebt hat, tatsächlich mit Traumata verbunden sind, die eben eigentlich nicht aufgearbeitet wurden. Also es gibt den Begriff in der Psychologie der transgenerationalen Traumata. Das beschreibt eigentlich was sehr viele von uns kennen, eine unbestimmte Furcht, die aber im Erleben einer anderen Generation liegt. Und das hat, wenn wir das auf uns Ostdeutschland ansehen, dann scheint es dort tatsächlich mehrere sich überlagernde dieser Traumata zu geben. Beginnend mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der nicht aufgearbeitet ist, dann die wirklich harsche und sehr brutale Besatzung durch die Rote Armee nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die ja in Westdeutschland ganz anders gelaufen ist. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, wir haben millionenfache Vergewaltigungen im Osten erlebt und es gab also allein in Berlin 100.000 Vergewaltigungen in etwa. Das alles ist nicht aufgearbeitet, konnte auch nicht aufgearbeitet werden, weil wie viele wissen, es ja im Osten ein Redeverbot zu diesen Dingen gab und ähnlich wie in Russland heute natürlich auch die Menschen selbst sich selbst beschränkt haben und wussten, dass wenn sie darüber sprechen, ihnen Übles droht.
Wenn Sie jetzt von Traumata sprechen, Frau Friedrich, das würde ja auf den ersten Blick jetzt nicht darauf schließen lassen, dass man ein besonders gutes Verhältnis jetzt zu Russland hat.
Ja, genau. Das ist eben tatsächlich die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und wir glauben, dass die Diktatur im Osten, weil sie nicht aufgearbeitet wurde bisher, auch nach dem Ende 1989 nicht aufgearbeitet wurde, eben auf die neuen Generationen übergegangen ist. Das heißt, es ist ein intuitives Entscheiden im Grunde, so ein Schlüpfen unter die Flügel, kann man sagen, vielleicht der Ostdeutschen. Also man könnte es mal auf den Punkt bringen, sie wollen eigentlich nach Hause. Sie haben diese Transformation nach wie vor nicht verarbeitet und sind nicht in dieser freiheitlichen Gesellschaft tatsächlich angekommen.
Was heißt nach Hause?
Nach Hause heißt, dass es Verlockungen durchaus der Diktatur gibt. Also wir würden sagen, dass etwa 80% der Menschen in der DDR ja ganz gut zurechtgekommen sind. Die sind nicht inhaftiert worden, die sind auch nicht weiter angeeckt. Die haben sich halt arrangiert. Und das bedeutet, dass sie im Grunde genommen das gemacht haben, was ihnen gesagt wurde. Sie haben keine Verantwortung groß übernehmen müssen. Sie haben keine Entscheidungen treffen müssen. Sie haben einfach vor sich hingelebt und das eben getan, was die Diktatur ihnen gesagt hat. Und das ist im Verhältnis gesehen zu der freiheitlichen Ordnung, in der wir heute leben dürfen, natürlich ein ganzes Stück einfacher, würde ich sagen.
Silvia Pfefferkorn, Sie leben und arbeiten als Unternehmerin in Dresden. Wenn wir das hören, verhaftet sein, weiterhin der Diktatur, deckt sich das mit Ihrer Wahrnehmung, mit Ihrer Einschätzung?
Frau Friedrich hat jetzt den ersten Punkt angesprochen, den wir ebenso sehen, nämlich dass der Transformationsprozess für die Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung ziemlich schwierig war. Die Ostdeutschen knabbern heute noch dazu daran. Ich würde drei weitere Punkte hinzufügen. Zweiter Punkt, die Aufbauleistung Ost mit dem, was hier alles geschaffen wurde, wird in der öffentlichen Diskussion ja nicht als die Leistung der Ostdeutschen anerkannt. Auch nicht diskutiert. Sie aber haben allen Grund dazu, auch tatsächlich stolz zu sein. Es gibt eine Reihe von Erfolgsgeschichten made in Ostdeutschland, egal ob sie jetzt von Ostdeutschen geschaffen wurden oder von denjenigen, die vielleicht vor 30 Jahren als Unternehmer hierher gekommen sind.
Von wem wird das nicht anerkannt, um nochmal nachzufragen?
In der öffentlichen Diskussion haben wir ganz oft die Situation, dass, also ich bin jetzt heute ganz froh, dass wir ja mal in der Überzahl wird mit den Ostdeutschen gesprochen und nicht über die Ostdeutschen. Wichtiger Punkt, wir alle hier sind in der Mehrzahl ostdeutsch sozialisiert. Und die öffentliche Wahrnehmung, die wir bisher erlebt haben, ist ja, dass, ich sag mal, nach Ostdeutschland viel transferiert wurde an Leistungen etc. Diejenigen, die aber tatsächlich den Wohlstand in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen aber erarbeitet haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen, aber auch mutige Unternehmer ganz am Anfang, die wurden ja eher nicht diskutiert. Also wir haben die Story der Erfolgsgeschichten nicht erzählt. Das haben wir lange weggelassen.
Aber wofür ist das jetzt genau eine Erklärung, wenn wir darauf schauen, was die Stimmung jetzt vor den Landtagswahlen prägt? Und wir haben jetzt angefangen mit dieser Beobachtung, zumindest andernorts, einer besonderen Empathie mit Blick auf Russland jetzt vor dem Hintergrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Ich würde es jetzt nicht nur auf Russland beschränken, sondern blicke einfach mal nach Sachsen. Ein Punkt, den ich auch sehe, dass vielleicht die Ostdeutschen so eine gefühlte fehlende Selbstwirksamkeit haben, was die Demokratie angeht. Ne? Wir spüren immer wieder, dass in den Unternehmen Demokratiebeteiligung wird fast ausschließlich mit Wählen gehen verbunden. Einen Verein zu gründen, wie wir es gemacht haben, oder sich selbst zur Wahl zu stellen oder die Übernahme eines Ehrenamts etc., das wird nicht unbedingt mit der Demokratie verbunden. Demokratie liebt aber von Demokraten, heißt, alle müssen irgendwie beteiligt sein. Und einen anderen Punkt, den ich noch sehe, den populistische Parteien sehr gerne aufgreifen, die Ostdeutschen haben es mit rein demokratischen Mitteln geschafft, ein System zu kippen. Daran schließen Rechtsextreme gerne an. Dass wir heute in einer funktionierenden Demokratie leben und nicht mehr in der Diktatur, das gerät gerne ins gedankliche Hintertreffen.
Joachim Klose, Sie haben viele Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung Bildungsarbeit in Sachsen geleistet, sind jetzt Landesbeauftragter in Berlin. Was muss man hier besser verstehen oder vielleicht nochmal anders gefragt, was ist denn vielleicht auch in der Bildungsarbeit schiefgelaufen, dass wir heute nach 35 Jahren noch diesen Befund haben?
Ja, Frau Pfefferkorn hat es ja schon ein Stück angedeutet, dass es auch eine Frage der Selbstwirksamkeit Erfahrung ist. Letztendlich Bildung und Wissen ist die eine Seite, aber Verstehen von Bildung, sie umsetzen sozusagen in aktive Prozesse, ist nochmal ein anderer Punkt. Denn wie kommt es denn dazu, dass wir Demokraten sind, dass wir uns einbringen, dass wir uns einmischen? Dazu braucht es Beteiligungsmöglichkeiten. Und da muss man eben auch sehen, dass es vielen ehemaligen Ostdeutschen sicher schwerer fiel, sich in Prozesse einzubringen. Das hat natürlich auch etwas zu tun mit den Strukturen in den Ländern. Wenn sie politisch wirksam werden wollen, brauchen sie Vereine, Strukturen, die sie selber vielleicht bilden, aufbauen. Da hatte die ehemalige DDR ganze Arbeit geleistet, dass diese Strukturen reduziert waren. Die bauen sie erst langsam wieder auf. Das Zweite ist, dass es natürlich auch eine gewisse Distanz und eine Diskrepanz gibt zur Parteienmitgliedschaft. Wenn Sie auf Ostdeutschland schauen, nur 0,7% der Ostdeutschen sind Mitglieder einer politischen Partei. Das heißt, deutlich weniger als in den alten Bundesländern. Das hat auch etwas zu tun mit der DDR-Erfahrung. Parteimitgliedschaft war nicht nur Interessenslobby und Aktivität, sondern auch immer Identität. Man musste Konzessionen machen, musste eigene Meinung aufgeben, wozu viele nicht bereit waren. Und dieses Mantra oder diese Last tragen wir mit in die Gegenwart. Und so bleiben viele stehen vor dem politischen Raum, ohne sich zu engagieren.
Aber dieser Unterschied, dass es einen Unterschied zwischen einem demokratisch verfassten Staat gibt, wo man freiwillig sich einer Partei anschließen kann, zur DDR damals. Weshalb ist das nicht sozusagen so überzeugend jetzt gelernt worden?
Ja, sie brauchen Räume, in denen sie sich erproben. Also man könnte es ja lernen, man kann es auch mitteilen, aber das Wissen von Prozessen ist die eine Seite, das existenzielle Verstehen die andere Seite. Und dazu brauchen sie Möglichkeiten, sich einzubringen. Und ich glaube, dass da vielleicht eher auch wieder eine neue paternalistische Haltung entstanden ist. Früher waren es eben die Parteigenossen, die SED, die Nomenklatura, die Entscheidung getroffen hat. Und durch den Elitentausch, durch den Wechsel 89-90 war erstmal, haben andere den Ton angegeben. Und insofern sind die Ostdeutschen automatisch erstmal in die zweite Reihe gerückt. Es braucht eben Zeit, es braucht neue Generationen, braucht junge Menschen, die nachkommen. Aber das Dilemma sozusagen des sozialen Transformieren, wie Frau Friedrich sprach von der transgenerationellen Furcht, diese Transformation muss auch irgendwie behoben werden. Ich glaube, man muss positive Erfahrungen machen und diese positiven Erfahrungen verleiten dann Leute, sozusagen andere Perspektiven aufzubauen. Und das ist einfach zu wenig. Übrigens ein wichtiger Punkt, den wir immer vergessen, sind natürlich auch die Entwicklungen nach 89-90 demografischer Art. Wir haben in Sachsen als Beispiel, weil wir gerade über Sachsen gesprochen haben, ein Fünftel der Bevölkerung verloren. Die Bevölkerung ist von knapp 5 Millionen auf jetzt knapp unter 4 Millionen geschrumpft. Und wer ist denn gegangen? Vor allem die jungen Menschen sind gegangen und da vor allem die jungen Frauen, sodass das Thema weitergetragen wird, weil Kinder nicht geboren werden.
Auch kein ganz neuer Befund, ne? Professor Klaus Schröder ist auch bei uns, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Wir sprechen hier viel über zeitgeschichtliche Faktoren und Prägungen. Sie haben als Politikwissenschaftler Ihr Lebenswerk mehr oder weniger mit der Aufarbeitung des SED-Staates verbunden. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass diese Themen heute noch immer so bedeutsam sind oder zumindest zu sein scheinen?
Es liegt daran, dass viele das vergessen haben, vergessen wollen im Osten. Der Westen, um den gleich auch zu erwähnen, der guckt immer noch von oben herab auf die Ostdeutschen. Das ist leider so, dass die Westdeutschen das, was die Ostdeutschen geleistet haben, nicht honoriert haben.
Haben Sie eine Erklärung dafür, um dann direkt mal anzuschließen?
Ja, ich glaube, es hängt mit der finanziellen Seite zusammen, weil natürlich die Wiedervereinigung viel Geld gekostet hat die ersten Jahre. Und da versteht der Westdeutsche auch nicht viel Spaß, wenn das Geld über die Wupper geht. Sie verstehen den Osten einfach nicht. Sie wollen ihn nicht verstehen, sie verstehen ihn nicht. Aber um jetzt mal auf die Ostdeutschen zu kommen, die meine ich natürlich nicht jeden Einzelnen, sondern eine Mehrheit. Sie wollen nicht mehr bevormundet werden. Das ist ihr Hauptproblem. Sie sind der Meinung, dass vor allem die Grünen und auch andere Parteien ihnen sagen wollen, was sie zu denken, zu fühlen, zu sagen haben, und das wollen sie nicht. Sie hatten das schon mal, dass sie gezwungen wurden, Dinge zu sagen, die sie gar nicht dachten. Das ist das eine. Das zweite ist, da möchte ich auch noch mal dran erinnern, es gab schon zu DDR-Zeiten eine ausgeprägte rechtsradikale Szene. Die ist nach dem Fall der Mauer, hat die sich bundesweit konstituiert, aber der Rechtsextremismus ist nicht nur in Westdeutschland zu Hause gewesen, vor allen Dingen unter älteren Leuten, sondern er war auch originär in Ostdeutschland. Auch das wird verdrängt, ist nicht bekannt. Das zweite ist oder dritte ist, dass natürlich vieles, was Westdeutsche erreichen konnten durch die Marktwirtschaft, durch die soziale Marktwirtschaft, Vermögen bilden und so weiter, das konnten die Ostdeutschen nicht, weil die SED natürlich nicht zugelassen hat, dass die Leute Vermögen bilden konnten. Also es gibt vieles, was sozusagen auch noch Resultat der ostdeutschen Entwicklung ist, und das wird unter den Tisch gekehrt. Und wir sollten das ganz unaufgeregt sehen und sollten nicht immer sagen, ich kann das, was ungleich war, nicht innerhalb weniger Jahre gleich machen.
Okay, es gibt jetzt ein paar Punkte.
Einen Satz möchte ich noch sagen. Was mir mehr Sorgen macht oder die meisten Sorgen macht, ist, dass über die Familiengeschichten die junge Generation dann auch im Osten so denkt wie die Ältere. Ich hatte gehofft oder mir gewünscht, dass das mal aufhört und dass wir nicht mehr diesen Ost-West-Graben haben. Wir haben ja auch Nord-Süd-Unterschiede immer gehabt. Also das ist nicht geschehen. In Deutschland, ja. Ja, weltweit auch. Aber Das ist nicht geschehen und das ist das Traurige, dass das immer noch weitergetragen wird.
Sie haben ein paar Punkte jetzt gemacht, Herr Professor Schröder, wo ich nochmal gerne anknüpfen würde. Ich würde mal beginnen damit, dass Sie gesagt haben, viele fühlen sich bevormundet in einer Weise, die sie an die DDR erinnert. Grit Friedrich, Sie haben sich noch vor der Wende sehr stark als Bürgerrechtlerin engagiert. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass sozusagen das in einen Topf im Grunde genommen geworfen wird?
Also ich sehe das eigentlich ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es vorrangig darum geht, bevormundet zu werden, sondern ich sehe eher, dass eine Menge Leute im Grunde genommen sich danach sehnen, klare Regeln, klare Denkmuster zu verfolgen. Also diese Möglichkeit, frei zu denken und frei zu entscheiden, auch sich demokratisch zu engagieren, wird tatsächlich von einem nicht unerheblichen Teil der ostdeutschen Bevölkerung eher als eine Last empfunden und nicht als eine Lust. Also wenn man es schafft, dann mal in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, dann dreht sich das sofort. Und da würde ich tatsächlich meinen Vorrednern recht geben, die Frage der Selbstwirksamkeit und das Mitnehmen der ostdeutschen Gesellschaft, das ist wirklich nach der Wende tatsächlich ziemlich schief gegangen. Aber wir machen ja auch nicht jedes Jahr eine Wiedervereinigung. Es ist also tatsächlich ein Prozess, aus dem wir alle lernen müssen. Und das Wesentliche wäre tatsächlich gewesen, die Menschen auf diesem Weg dieser Transformation zu hören und mitzunehmen. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf diese Parteienfrage, ja, was angesprochen wurde schon, dass sehr wenige Menschen in Parteien sich zusammenfinden, liegt daran, dass das Wort Partei schon mal eine ganz andere, also es klingt in ostdeutschen Ohren einfach wirklich anders als in westdeutschen. Und da ist der Zug dahin gar nicht da, sondern ich weiß, dass aus der Studentenbewegung, wir haben dann ganz basisdemokratisch einfach auf Fakultätsebene mit Mitgliederzahlen sozusagen ein demokratisches System, von dem wir ja gar nicht wussten, wie es funktioniert, aufgebaut und sind tatsächlich bei Besuchen im Westen bei den Universitäten ausgelacht wurden, weil die gesagt haben, nee, ihr müsst das schon wie Parteien organisieren, eine parlamentarische Ausübung der studentischen Selbstverwaltung. Und das war uns sehr fremd. Und das gehört dazu, dass der Westen vielleicht es schaffen muss, auch bereit zu sein, von diesem anderen Demokratieverständnis ein paar Sachen aufzunehmen und zu sagen, wir können uns ja gegenseitig befruchten. Die Demokratie muss agil sein, muss lernen können.
Nun war es in der Tat ja so, dass quasi ein funktionierendes Gesellschaftssystem, nämlich das der Bundesrepublik Deutschland, wurde übernommen. Und ich höre immer noch so ein bisschen Widerstand dagegen heraus. Ach nee, wir wollten eigentlich was anderes und wir wollen eigentlich diese Strukturen gar nicht. Deswegen nochmal meine Nachfrage, um den Begriff von Selbstwirksamkeit zu verstehen. Ist es da nicht sozusagen auch eine Art Bringeschuld, sich wirklich einzubringen in die Strukturen? Denn ich glaube, eine völlige Revolution, andere Verhältnisse werden wir sozusagen von heute auf morgen wohl nicht bekommen.
Ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der ein bisschen was übersieht. In den 90er Jahren haben ganz viele Menschen, wenn ich die Generation meiner Eltern angucke, damit zu tun gehabt, überhaupt ihren Lebensstandard entweder aufzubauen, ihren Lebenslauf wieder in Ordnung zu bringen, weil was bis zur Wende da war, war dann anschließend nichts mehr wert. Und die Kraft dazu zu haben, neu zu beginnen und tatsächlich auch eine erfolgreiche Karriere hinzulegen, Familiengründung, wir können das angucken, was die Geburtenraten angehen, die in den 90ern stark zurückgegangen sind aufgrund der Verunsicherung vieler Menschen. Ich glaube, das muss man alles eindenken. Und zu einer Selbstwirksamkeit kommt man eben dann erst, wenn man ein Stück weit Frieden auch mit seiner Existenz gemacht hat und gesagt hat, es geht wieder ein Stück weiter. Dann kann man vielleicht darüber nachdenken, sich gesellschaftlich ambitioniert einzubringen. Und da haben wir aber eine große Lücke, glaube ich.
Ich will aber noch etwas sagen zum Ergreifen der Freiheit, Frau Klein, weil Sie das ansprachen, dass man sich doch einbringen müsste. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie das sei Spontan-Paradoxon. Wenn Sie jemanden aufhören, spontan zu sein, kann er nicht mehr spontan sein. Tatsächlich waren die Menschen nach 1990 vom Alltäglichen gefangen. Sie mussten die normalen Dinge wieder regeln. Und dann nimmt die Zeit auch seinen Lauf und hinterlässt Spuren, sodass man dann auch nicht mehr reinkommt. Der slowakische Ministerpräsident Miklas Zurinda sagte einmal, die Osteuropäer, und da sprach er von den Ostdeutschen und den Slowaken und den Tschechen, die haben die Freiheit und die Unfreiheit zugleich ergriffen. Einmal die Freiheit nach 1990 durch die friedliche Revolution, durch den Umbruch in Mitteleuropa. Andererseits Andererseits aber war auch die soziale Marktwirtschaft, die Gesellschaft an eine Grenze gestoßen aufgrund des exzessiven Ressourcenverbrauchs, des Klimawandels und anderen Faktoren, die wir jetzt intensiv diskutieren, sodass man auch da ein Stück zurückgehen musste, ein Stück sich einschränken musste. Und diese Diskrepanz lässt sich eben schwer auflösen, wenn man in eine freie Gesellschaft tritt. Also da sind auch Spannungsfelder aufgetaucht, wo Menschen eigentlich in die Freiheit getreten sind, aber gleich wieder Einschränkungen mittragen sollten, zu denen sie erstmal vielleicht gar nicht bereit waren. Und ich fand, dass die 90er Jahre einen starken Impuls der Freiheit waren. Also wenn man es mal vergleicht, auch jetzt Frau Friedrich hat gesagt, hat das etwas relativiert mit der Einschränkung der Gesellschaft. Natürlich, die DDR war eine Vorschriftengesellschaft. Sie hat vorgegeben, wie der Einzelne sich verhalten soll in allen Lebenslagen und hat es bezahlt mit kleinen Vorurteilen, dass man sich angepasst, akkommodiert hat. Und das macht sich bemerkbar, dass wenn Leute ständig vorgegeben wird, was sie tun sollen, sich dann auch so verhalten, um bestmöglich voranzukommen.
Offenbar bis heute. Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute vor den Landtagswahlen. Was prägt die Stimmung in Sachsen und Thüringen? Wir diskutieren hier mit Grit Friedrich, Joachim Klose, Klaus Schröder und Silvia Pfefferkorn. Wir haben jetzt wirklich viel auch nochmal auf die ostdeutsche Geschichte geschaut. Ich würde ganz gerne nochmal den Wogen etwas zurückschlagen. Haben die Prägungen in der DDR jetzt wirklich bei den Landtagswahlen diese Relevanz? Wenn wir uns mal das Thema Krieg und Frieden anschauen, die Bedenken bei der Ukraine-Unterstützung und US-Waffenstationierung zum Beispiel, die sind laut Umfragen in Ostdeutschland stärker, teils sogar deutlich stärker, aber es gibt sie eben auch in der ehemaligen alten Bundesrepublik. Also die Frage stellt sich hier schon, spielt das jetzt auch bei der Frage Wahl von AfD, BSW, anderen Parteien eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben sozusagen ein nachwirkendes Erbe der DDR, was sich niederschlägt. Das ist auch, wir haben das noch gar nicht erwähnt, der Anti-Amerikanismus, der sehr stark ausgeprägt ist. Wenn Sie in Ostdeutschland mit Leuten reden, dann ist nicht Russland der Schlimme, der Böse in Anführungszeichen, sondern sind es die Amerikaner. Und wenn wir jetzt diskutieren über die Raketenstationierung und andere Dinge, dann kommt hier ein Anti-Amerikanismus zum Vorschein, wo ich dachte, den gibt es eigentlich nicht mehr. Und vielleicht noch mal ein letztes, warum die AfD so stark ist. Das liegt auch daran, dass viele Menschen in Ostdeutschland sagen, warum hat man es nicht geschafft, die AfD inhaltlich zurückzuweisen an den Punkten, wo sie punktet, wo sie sozusagen Erfolg hat. Warum schafft man es nicht so und kommt dann mit Verbotsdrohungen, mit Extremismus-Einstufungen? Warum kann man sie nicht inhaltlich in die Schranken weisen? Sind die nicht dazu in der Lage? Oder was ist das? Das ist das, was viele Ostdeutsche denken. Und wenn ich sehe, wie viel Prozent ihnen zugerechnet werden jetzt bei Umfragen, dann die Wagenknecht-Truppe, beide zusammen 50%, das ist schon, um es mal einfach zu formulieren, eine Menge Holz.
Ja, so. Ich würde gerne mal bei dem Punkt Raketenstationierung jetzt bleiben. Immer wieder auch der Rückgriff auf die historische parallele oder nicht parallele NATO-Doppelbeschluss. Die skeptischen Stimmen, gerade bei der SPD, die ja auch jetzt wirklich Mühe haben wird bei den Landtagswahlen zum Beispiel, etwa Ralf Stegner, Rolf Mützenich, sind in Nord- oder Westdeutschland sozialisiert. Wie viele in der Bundesrepublik auch durch die Friedensbewegung der 80er Jahre, die Kundgebung Bonner Hofgarten nenne ich hier mal. Wenn Sie das kritisieren, gibt es dann auch hier etwas im Westen aufzuarbeiten?
Ja, auf jeden Fall.
In welcher
Gerade
Hinsicht?
Auch an den Hochschulen. Sie hatten vorhin gesagt, man konnte nicht diskutieren, wenn man in den Westen kam. Die Westen in Berlin, die Freie Universität, wo ich ja herkomme und noch bin, in Frankfurt an der Uni, da haben die Linksextremisten, die Linksradikalen dafür gesorgt, dass es eben keine Meinungsfreiheit gab, dass Leute, die andere Meinung hatten, niedergeschrien wurden. Also das Erbe ist nicht aufgearbeitet. Die Ex-68er tun sogar so, als ob sie erst die Demokratie in Nachkriegsdeutschland eingeführt hätten, was ja absurd ist.
Andere Meinungen dazu in der Runde, wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, ob es möglicherweise auch eine Selbstreflexion oder Aufarbeitung West braucht?
Also mir kommt es manchmal tatsächlich so vor, als würde die Forderung an den Osten doch jetzt endlich mal aufzuhören mit dem Jammern. ein bisschen auch ansprechen, den Schmerz des Westens mit seiner Aufarbeitung eben nicht fertig geworden zu sein oder bestimmte Teile der Aufarbeitung auch gar nicht erst angefasst zu haben. Also ich denke schon, dass das eine Aufgabe für uns alle in Deutschland ist, darüber zu sprechen, nicht nur über das, was in den 40 Jahren der Trennung passiert ist, sondern auch das, was davor passiert ist. Denn wir haben ja eine gemeinsame Herkunft und wir haben jetzt eben auch schon ein ganzes Stück gemeinsame Geschichte zurückgelegt. Und ich sehe darin eher eine Chance. Also wir sollten vielleicht versuchen, es tatsächlich positiv zu betonen und zu sagen, jetzt lasst uns die Geschichten anhören, die Geschichte besteht aus Geschichten. Ja, lasst uns das anhören, lasst uns nicht gegenseitig Vorwürfe machen, sondern genau daran arbeiten. Und der Schmerz des Westens ist sicher ein anderer als der des Ostens, aber wenn es uns gelingt, das gemeinsam zu bearbeiten, kann das sehr, sehr dazu dienen, wirklich eine Nation zu werden.
Ich glaube, da gibt es noch viele Felder aufzuarbeiten. Ich meine, es geht ja auch um Sozialismus-Utopien, die bis 1989/90 in den alten Bundesländern gemeinsam prägend waren. Und eigentlich geht es um Vertrauen in die Zukunftsgestaltung. Und ich glaube, dass die Menschen skeptisch sind, ob diese Bilder weiter tragen. Wenn diejenigen, die Sozialismus erlebt haben, haben einen ganz anderen Blick. Also ich glaube, dass auch die alte Bundesrepublik da nochmal ganz anders eine Selbstkritik üben muss und gemeinsam überlegen muss, wie sie Zukunft gestalten will. Und zwar mit der Erfahrungswirklichkeit der neuen Bundesländer. Bisher war es immer konträr gegenüber. Es gab immer eine ideale Projektionsfläche Ost. Aber das trägt uns nicht weiter, sondern ich glaube, man muss die Erfahrungswirklichkeit erstmal zur Kenntnis nehmen und sich darauf mal einlassen. Und das findet bisher nicht statt. Und deshalb glaube ich, dass da große Diskurse anstehen. Nehmen Sie erstmal nur die ganzen Antisemitismusdebatten, die wir in Ost und West führen. Und zwar in der gesamten Gesellschaft. Und da denke ich, dass wir viele Punkte haben, die wir gemeinsam klären müssen und miteinander besprechen müssen.
Ich würde da nochmal ergänzen, wir erleben das ja in den Unternehmen, also wir als Verband Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen sind jetzt seit 2016, seit 8 Jahren im Themenkreis Willkommenskultur, wirtschaftliche Stabilität, Fachkräftestandortmarketing, demokratische Grundwerte unterwegs. Wir bilden in den Unternehmen Menschen aus, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn es darum geht, wie der Diskurs wieder an den Kantinentisch geholt wird. Das war bis vor 2 Jahren kein gewolltes Format. Also in Anführungsstrichen, wir haben es ein bisschen angeboten wie Sauerbier. Heute erleben wir, dass das Öffnen des Diskursraumes immer auf dem Wertekanon des Grundgesetzes von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch von den Unternehmen, die das anstoßen, gewollt ist. Und dann erleben wir ganz oft, dass 70% derer, die die Mitarbeiterschaft ausmachen, allein über das Angebot, dass man wieder über alles diskutieren kann im Unternehmen, höchst dankbar sind und das auch zum Betriebsfrieden beiträgt. Weil man kann eben nicht kommunizieren, sondern man äußert auch, wenn man nichts äußert, eine Position. Und insofern sind diese Angebote, glaube ich, unendlich wichtig. Und wir haben ja gerade in Sachsen durchaus diverse Belegschaften. Und dort, wie gesagt, den Diskursraum aufzumachen, das ist unheimlich wichtig und auch notwendig.
Würde ich ganz gerne noch mal was dazu sagen, wenn ich darf. Ich habe vor ungefähr 14 Tagen mit Vertretern von verschiedenen demokratischen Parteien in Dresden gesprochen. Und da wurde so ein bisschen auch noch mal angepasst, die Strategie in der Wahlvorbereitung. Und es war äußerst spannend, dass es dort bei nahezu allen Parteien gleichlautend tatsächlich schon jetzt, man könnte sagen, No-Go-Areas gegeben hat, in die Parteien seit 30 Jahren nicht gegangen sind und auch jetzt nicht mehr gehen, weil sie der Meinung sind, das hat keinen Sinn. Und dann, wenn sie in diese Orte fahren, dann haben sie eben nur aus einer bestimmten Richtung Wahlplakatierung und sie haben dort auch Angebote, Bürgergespräche von eben nicht demokratischen Parteien. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, würde ich sagen.
Ich will gerne mal zurück auf den Landtagswahlkampf jetzt, denn das war unser Ausgangspunkt und Anlass. Wir haben es vorhin gesagt, die AfD etwa liegt in beiden Ländern, Thüringen und Sachsen, bei etwa 30%, Bündnis Sahra Wagenknecht bei 19 in Thüringen und in Sachsen bei 11%. Und möglicherweise werden wir dann am Wahltag auch bundesweit eine große Überraschung erleben, wie es denn tatsächlich ausgegangen ist. Das wird sicherlich über die beiden Bundesländer hinausgehen. Auch die Frage des Abschneidens der Ampelparteien natürlich. Frau Pfefferkorn, Sie haben sich gerade als Unternehmerin nochmal geäußert in Dresden. Wie groß sind denn die Sorgen? Manche sagen ja, da sitzen Unternehmer schon auf gepackten Koffern und warten noch die Wahlen am 1. September ab, bevor sie dann diese beiden Länder verlassen. Oder ist das völlig übertrieben?
Also ich würde sagen, dieser Ansatz ist völlig übertrieben. Wir sind in Sachsen, ich kann es nur für Sachsen sagen, zwischen Zuversicht und Anspannung, so würde ich es sagen. Die letzten Umfragewerte lassen hoffen, dass die Parteien, die jetzt im Parlament sind, sich auch wieder positionieren können. Wenn man auf Sachsen guckt, dann kann man ganz klar sagen, das Fundament ist gut. Wir haben im Osten alle Grund dazu, stolz zu sein. Wir haben eine exzellente wissenschaftliche Einrichtung. Wir haben super Universitäten, außeruniversitäre wissenschaftliche Einrichtungen. Eine große Anzahl von Hidden Champions schafft gute Arbeitsmöglichkeiten. Auf der Habenseite sind auch gute Investitionsbedingungen, sieht man alleine an der Chipindustrie. Das größte Chipcluster in Europa steht hier in Sachsen. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, eine super Exportquote. Und das gehört auch zur Geschichte. 70% derer, die 2015, 2016 hierher gekommen sind, sind heute in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Das sind die Fakten, mit denen man unterwegs sein kann, wenn man das will. Und diese Story dürfen wir auch stolz erzählen. Und ich glaube, es ist an den Parteien, genau da anzuknüpfen, an der Erfolgsgeschichte, nicht nur Sachsen, sondern insgesamt Ostdeutschland.
Ja, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem städtischen Raum und dem ländlichen Raum. Im Ost und West, im Osten noch stärker. Aber vielleicht noch mal ein Punkt, der über das Regionale hinausgeht. Diese Regierung, die wir derzeit haben, wird so schwach eingeschätzt, im Osten noch schwächer als im Westen. Das hängt natürlich auch dann damit mit der Unzufriedenheit zusammen, dass die Leute sagen, was haben die eigentlich geleistet, diese Regierung? Was hat die Ampel geschaffen? So, und ob nun eine neue Regierung, ich vermute ja, es wird eine große Koalition geben auf Bundesebene, das anders macht, aber auf jeden Fall muss endlich den Leuten gezeigt werden, dass man das Beste aus den Möglichkeiten macht, die man hat. Man hat ja nicht unbegrenzt Möglichkeiten.
Ich verstehe das sozusagen. Ihr Punkt, Herr Schröder, war, es wird auch angesehen als eine mögliche Quittung für die Ampelparteien, das jeweilige Wahlergebnis dann in den Bundesländern. Jemand wollte sich gerade noch zu Wort melden.
Da sind wir beim grundsätzlichen Demokratieverständnis. Also wir in Sachsen sind inzwischen so weit, dass wir sagen, es ist natürlich nicht die alleinige Verantwortung der Politiker und Politikerinnen, sondern die Wirtschaft muss ihres dazu tun, die Zivilgesellschaft muss ihres dazu tun. Und wenn das funktioniert, dann kann man auch einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt hinkriegen und kann der Demokratie vielleicht neue Impulse ermöglichen. Mhm. Das hat man jetzt gesehen bei den Demonstrationen, die Anfang des Jahres passiert sind. Und da will ich nochmal, insbesondere Herr Schröder hat es gerade anklingen lassen, den vielleicht Unterschied zwischen Stadt und Land. Viel wichtiger ist, dass man in Mittweida, in Freiberg oder auch in Altkirchenbroda demonstrieren geht, weil da sind es ganz kleine Gruppen. Und diejenigen, die sich da für die Demokratie einsetzen und tatsächlich auf die Straße gehen, ihr Gesicht zeigen, wesentlicher Punkt. Was wir erleben, gerade in unserem Verband, ist ein übergroßer Zuspruch im Vergleich zu den anderen Jahren. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen wollen sich klar positionieren und wollen sagen, wir wollen den wirtschaftlichen Wohlstand in Sachsen gerne erhalten. Dazu gehört ein starkes Europa, dazu gehört eine Willkommenskultur. Wir haben die Demografie angesprochen. Wir brauchen Menschen, die als Einwanderer hierher kommen. Das ist der Status quo, den wir hier haben. Also alle sind gefragt. Ich wiederhole mich gern nochmal, Demokratie lebt von Demokraten, bestenfalls von uns allen.
Genau, dann lassen Sie.
Ich würde gerne was dazu sagen.
Ja.
Meine, natürlich schlägt die Berliner Politik durch aufs Land, das steht außer Frage. Aber die Leute wissen schon, dass das nicht über die Berliner Republik abgestimmt wird, sondern über die Länder. Und ich glaube, dass am Ende die Menschen sehr pragmatisch entscheiden, weil sie wissen, was am stärksten das Land voranbringt. Ein Dilemma in den neuen Ländern ist natürlich, dass es keine klassischen Milieus gibt, wie vielleicht im Rheinland oder im Saarland, anderen Regionen in Deutschland, die wir kennen, wo dann immer schon eine Partei gewählt worden ist, sondern die Leute wechselnd wählen die Parteien, die sie am meisten voranbringen. Und wenn es kritisch wird, wenn es schwierig wird, dann wählt man Protest. Und die Wirtschaftskrise 2008, 2010, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise, die Krisenpermanenz hat die Leute unsicher werden lassen, sodass auch viel Protest gewählt wird. Aber wenn es dann ums Ganze geht, wenn es dann die CDU wirbt, ja zum Beispiel für Sachsen oder um Sachsen, wenn es ums Ganze geht, sind die, glaube ich, die Leute sehr pragmatisch orientiert und wählen dann die demokratischen Parteien. sein. Aber die Schwierigkeit kommt dann nach der Wahl, denn wir müssen Koalitionen bilden und wir werden wahrscheinlich, ich denke, dass die demokratischen Parteien nicht zu schlecht abschneiden werden, aber es wird sehr schwer werden, Koalitionen zu bilden, wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD so stark werden.
Dann machen wir es mal ein bisschen konkreter, was die Koalition jetzt angeht. Unser Kollege in Erfurt, Henry Bernhard, hat eingangs der Sendung ja gesagt, es sieht also zumindest für Thüringen ganz, ganz schwierig aus, überhaupt gar nicht absehbar, welche Konstellationen da zusammenkommen. Wir haben es auch genannt, also gegen die AfD scheint es eine Art von Brandmauer geben zu sollen, jedenfalls. So haben sich jedenfalls viele andere Parteien geäußert. Beim Bündnis Sahra Wagenknecht ist es ein klein wenig anders. Sie selbst hat quasi Koalitionen auf Landesebene jetzt verknüpft mit außenpolitischen Forderungen. Wir haben es gesagt, keine Stationierung von US-Waffen auf deutschem Territorium, wie angedeutet oder wie beschlossen, und Rückfahren der Ukraine-Unterstützung. Mich würde mal interessieren, als Schlussrunde auch nochmal gefragt, wovon gehen Sie aus? Wer sozusagen wird da bei seinen Positionen bleiben und wer wird davon abrücken? Was ist Ihre Erwartung, wo wir da stehen werden nach dem 1. September?
Also einerseits muss man sagen, ist der Wahlkampf etwas anders als dann die reale Politik. Da wird sehr viel Rhetorik dabei und Maximalforderungen, die am Ende dann nicht so durchgehalten werden. Aber natürlich ist es ein Dilemma auch für die demokratischen Parteien mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Denn aus Mangel an Alternativen diskutiert man in der Öffentlichkeit, dass man eventuelle Koalition eingehen könne. Nun muss man sich aber bewusst machen, dass das die linke Linkspartei ist. Also Sahra Wagenknecht war die kommunistische Plattform in der Linken und hat im Prinzip und die ehemaligen Systemträger fühlen sich natürlich von der Partei sehr stark angezogen. Also ich glaube, dass es eine schwierige Verhandlungen geben wird und schwierig werden wird für die Bürgerinnen und Bürger, mit der Alternative umgehen zu müssen. Aber am Ende muss es eine Mehrheit geben, die den Ministerpräsidenten im Landtag wählt. Und da wird man dann Lösungen finden müssen. Das hängt sehr stark davon ab, wie die kleinen Parteien, klein meine ich jetzt die SPD und Grüne in den jeweiligen Ländern, wie die abschneiden, ob es da Mehrheiten jenseits der Extrema gibt.
Also ich sehe jenseits einer Minderheitsregierung in den verschiedenen Ländern im Moment keine richtige Alternative. Also es wird Minderheitenkabinette geben, die sich Mehrheiten suchen müssen. Sie werden sie jenseits der AfD suchen, hoffentlich. Aber es wird schwer. Wir kommen so ein bisschen vielleicht in den Bereich des Unregierbaren. Wir wollen es nicht hoffen, dass es zum Chaos kommt politisch. Aber ich bin eher skeptisch, dass es ein Ergebnis gibt, was zufriedenstellt, sagen wir mal so, im demokratischen Sinne. Wobei wir ja diskutieren könnten, was ist Demokratie eigentlich? Was versteht man unter Demokratie?
Das müssen wir das nächste Mal machen, ja.
Ja,
skeptisch, was den Ausgang angeht, da kann man natürlich auch manchmal sagen, ja, was stellt jetzt den einen oder anderen tatsächlich zufrieden? Also wenn man die letzten Umfragen anguckt, dann sind wir in Sachsen bei irgendwo zwischen 46-48% für die jetzige Koalition. Da muss man schauen, was am Ende rauskommt, wie der Wähler sich entscheidet. Und ich glaube, es ist jetzt an den Wahlkämpfern tatsächlich eine Vision für Sachsen aufzulegen. Wie wollen wir den Wohlstand in den nächsten 20 Jahren zu erwirtschaften und welche Menschen brauchen wir dazu? Welche wirtschaftlichen Bedingungen brauchen wir dazu? Und dann kann vieles gelingen. Ich würde nicht schwarz malen, sondern sehe durchaus mit Zuversicht auch auf diese Wahlen.
Frau Friedrich haben wir noch nicht gehört, glaube ich.
Ja, genau. Also ich würde auch nicht gern schwarz malen. Wir haben auch in Europa schon gesehen, dass es Veränderungen einmal in Richtung Diktatur und wieder zurück gibt. Und ich denke deshalb, dass wir vor allem uns auf die Themen konzentrieren sollten in den Diskussionen und dass wir hauptsächlich daran arbeiten müssen, die Demokratie, den demokratischen Diskurs zu stärken und uns diese Themen nicht aus der Hand nehmen lassen dürfen. Und wenn wir das berücksichtigen, dann denke ich, dass wir auch wieder zu einer gemeinsamen Ebene finden und Sachsen und Thüringen voranbringen können.
Das nehmen wir mal als ein schönes Schlusswort für heute. Es werden noch viele Sendungen im Deutschlandfunk zu diesem Themenkomplex folgen, nehme ich mal an, in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir wollten hier heute gerne einen Aufschlag machen, auch mit einer etwas historisch gelagerten Analyse. Vor den Landtagswahlen, was prägt die Stimmung in Sachsen und Thüringen? Das war unser Thema heute und darüber haben wir diskutiert mit der früheren DDR-Bürgerrechtlerin Grit Friedrich, die sich heute beim Zukunftsforum Dresden engagiert. Mit dem Theologen und Philosophen Joachim Klose, lange Zeit in der Bildungsarbeit in Sachsen tätig, heute Landesbeauftragter Berlin, der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit dem Politikwissenschaftler Professor Klaus Schröder, Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat an der FU Berlin, und mit der Unternehmerin Silvia Pfefferkorn, aktiv im Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Mein Name ist Bettina Klein. Ich danke meinen Gästen sehr herzlich für die spannende Runde und danke Ihnen für Ihr Interesse.